Wow, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung an euch als Gemeindeleitung. Danke, dass ich bei euch sein darf. Und natürlich geht an so einem Tag meine Erinnerung ganz, ganz weit zurück. Und ich denke an die Würzburger Straße, als Armin mich das erste Mal, bevor es darum ging, ob ich tatsächlich diese Stelle annehmen würde, durchs Haus geführt habe. Und als ich in die Toiletten kam, die Fliesen runterfielen, aufgestapelt am Rande lagen und ich mich fragte, was ist wohl die Vision dieser Gemeinde, wenn die nicht mal ihre Fliesen an den Wänden halten können? Und das war ein richtig heißer Weg, den wir dann begonnen haben vor fast 25 Jahren. Davor gab es ja schon Geschichte, ist gut berichtet, aber das ist, wo ich dann Zeitzeuge bin. Und ich stehe hier und denke, krass, krass, was Gott an dieser Stelle getan hat. Und zum 50. Jubiläum habe ich gesprochen, zum 70. Ich melde mich schon mal fürs 90. an. Denn Gott wird seine Geschichte weiterschreiben. Gott hat sehr viel Gutes in der FCG getan. Das war nicht immer zu erwarten. Nicht immer waren die Verantwortlichen sicher, dass es gut weitergeht. Wir haben ganz, ganz tolle Höhen erlebt, aber auch derbe Rückschläge. Und zwar in der ganzen Geschichte, nicht erst in den letzten 10 Jahren, sondern die Gemeinde war geprägt von Auseinandersetzungen, wo man schon von Anfang an nicht wusste, wie wird es gelingen. Und es ist gelungen. Wir müssen heute an diesem Tag feststellen, trotz allem, Gott ist treu und er baut seine Gemeinde. Wenn ich heute mit euch in dieser Predigt über diese 70 Jahre FCG nachdenke, könnten wir einen Rückblick halten. Der ist ja schon gehalten und Rückblicke halten sind wichtig, wie beim Autofahren. Man braucht einen Rückspiegel, um wahrzunehmen, was ist denn da hinter einem? Für so eine Gemeinde, was für eine Geschichte ist da? Das wäre dumm, diese Geschichte nicht im Blick zu halten, denn diese Geschichte ist ein Kapital. Aber wenn man Auto fährt und nur seinen Blick im Rückspiegel hat, ist das ziemlich gefährlich, oder? Also ich will keinem Gegenverkehr begegnen, wo er seinen Blick nur im Rückspiegel hat. Man muss auch durch die Windschutzscheibe gucken und in diesen Tagen, wo es so schnell dunkel wird, bin ich manchmal froh um das Fernlicht. Und manchmal muss man richtig das Fernlicht anmachen und fokussieren. Aber man kann auch nicht nur mit Fernlicht durch die Gegend fahren, sonst blendet man andere. Der Rückblick ist wichtig. Die Bibel sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber der Ausblick ist genauso wichtig. Siehe, ich schaffe Neues. Siehst du es noch nicht? Und die Frage deswegen heute in der Predigt, ich werde weniger im Rückblick, sondern mehr in der Frage unserer innersten Überzeugung mal denken, wohin soll die Reise gehen? Was ist unserem Gott wichtig? Denn diese Gemeinde ist nicht die Gemeinde von irgendeiner Person gewesen. Es ist die Gemeinde von Jesus Christus und wir alle sind in der Rolle der Haushalter. Und dann müssen wir den Herrn dieser Gemeinde fragen, was sind denn deine Pläne für die nächsten 10 Jahre? Wir wollen parat stehen und uns von dir gebrauchen lassen. Da habe ich 3 Bibelstellen, die alle aus dem Matthäusevangelium kommen, die uns eine Idee geben, was Gottes Plan für uns ist. Die erste Stelle, die steht in Matthäus 16, Vers 18. Jesus sagt, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Wow, darüber gehen wir gleich mal ins Detail. Die zweite Stelle, die stammt aus dem Missionsbefehl, nicht aus der Missionsempfehlung, sondern dem Missionsbefehl. Das ist ein Kernauftrag für Christen. Nein, das war noch falsch, die kommt gleich, Entschuldigung. Hier noch Matthäus 20, 28, die Gesinnung von Jesus. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist die Gesinnung von Jesus und der Diener ist nicht größer wie der Meister. Auch das wird uns gleich eine Orientierung geben. Und schließlich der Missionsbefehl. Aber hier steht es jetzt anders. Ich habe es in meinen Unterlagen. Entschuldigung. Jetzt habe ich euch verwirrt, aber wir kommen da noch rein. Also jetzt die Stelle, ich gehe zurück zum, genau. Denn auch der Menschensohn ist nicht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Okay, starten wir in die Predigt rein. Alles beginnt damit, dass Jesus wirkt. Diese Gemeinde existiert, weil Jesus wirkt. Wir sind heute hier, weil Jesus wirkt. Und die Zukunft dieser Gemeinde hängt daran, dass Jesus wirkt. Unsere Zukunft ist gesichert. Während Weltreiche vergangen sind, während Weltherrscher vergessen sind, während riesige Unternehmen wie Grundig zum Beispiel nur noch Markennamen sind, die andere aufgekauft haben, besteht die Gemeinde von Jesus Christus weiter. Warum? Weil Jesus sagt, dass diese Gemeinde von ihm ein Leben hat und er baut sie. Und dieses Leben ist so stark, dass die Pforten des Totenreiches ihr nicht den Garaus machen können. Drei Dinge können wir daraus für uns ziehen. Erstens, wir dürfen immer erwartungsvoll sein. Egal, was Leute über diese Gemeinde sagen, diese Gemeinde hat Zukunft, weil Jesus Christus ihr Zukunft gibt. Nicht, weil Jan Pastor ist, nicht, weil irgendwelche Leute sich hier engagieren, sondern diese Gemeinde hat Zukunft, weil Jesus ihr diese Zukunft zuspricht. Und diese Gemeinde hat eine geniale Zukunft. Und es wäre fatal, keine Erwartung an den Herrn der Gemeinde zu haben. Wenn wir eine Erwartung an die Leitung richten, die Leitung, mal ist sie gut drauf und mal nicht so gut. Ich würde euch, also ein Tipp unter uns, ich war ja hier ein paar Jahre in der Leitung, vertraut nicht zu viel auf die Leitung. Einfach nur so ein Tipp am Rande. Jetzt mein Honorar gestrichen, macht nichts, muss trotzdem gesagt werden. Vertraut nicht zu viel auf Menschen. Es beginnt nicht mit Menschen, sondern mit dem Herrn der Gemeinde und deswegen sind wir erwartungsvoll. Aber wir sind nicht nur erwartungsvoll, wir sind auch gelassen. Wenn er der Herr der Gemeinde ist und wenn er sagt, dass diese Gemeinde selbst nicht überwunden werden kann, dass diese Gemeinde immer Zukunft hat, dann kann doch kommen, was will. Sie wird Zukunft haben. Und diese Idee, die Jesus uns hier vermittelt, gibt, macht uns auch mutig. Sie macht uns mutig zu handeln. Wir dürfen Risiken eingehen, weil diese Risiken kalkuliert sind. Da ist ein Fangnetz aufgespannt, das Fangnetz, von dem Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist das Fangnetz. Was wird passieren? Welches Potenzial hat die FCG in der Zukunft, wenn das ihre Basis ist? Und zu dieser Aussage von Jesus Christus müssen wir vertrauensvoll die Hand einschlagen und sagen, ich bin dabei, ich vertraue diesen Zusagen, ich vertraue dem Gedanken, dass du sagst, du wirst dafür sorgen, dass diese Gemeinde Zukunft hat. Man kann auch nicht mit Glauben darauf reagieren, man kann eine andere Reaktion zeigen. Jetzt bin ich schon über 30 Jahre oder fast 30 Jahre im hauptberuflichen Dienst und ich habe erlebt, dass Christen auf unterschiedliche Art darauf reagieren. Da gibt es Christen wie im Fußballstadion, die sitzen in der Kommentatorenbox und unten findet das Spiel statt, die Zuschauer sitzen da und der Christ sitzt in der Kommentatorenbox. Ach, der Mann ist heute nicht ganz in Form. Volz guckt auch gelangweilt. Mal schauen, ob Burggräf den Ball spielt. Nein, Burggräf tritt über den Ball. Ich hab's geahnt. Schon letzte Woche war es so. Mann, wie wird es weitergehen? Die Frauen müssen ran. Und da kann man kommentieren. Das hätte ich aber anders gemacht. Das fand ich jetzt nicht so gut. Also ich weiß auch nicht. Und dann trifft man noch einen anderen Kommentator. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, die waren heute echt nicht gut drauf. Und dieser Jürgen Rein, das ich weiß ja auch nicht. Wo kommt der Kerl denn her? Und so kann man die Kommentatorenrolle einnehmen. In der Kommentatorenrolle schießt man keine Tore. Man bejubelt nicht Siege als Teil der Mannschaft. Man ist einfach ein Beobachter. Es gibt viele Christen, die in der Kommentatoren- und Beobachterrolle bleiben. Und mein Tipp an dich, nimm nicht diese Rolle. Warum nicht? Du verpasst es, mit der Mannschaft auf dem Feld zu jubeln. Und der Sinn unseres Spiels ist, dass wir Teil der Mannschaft werden und dass wir gewinnen. Dass wir das Triple gewinnen, dass wir die Champions League gewinnen, dass wir im Namen von Jesus Christus den Auftrag gemeinsam Seite an Seite erfüllen und erleben, was passiert, wenn wir unter dem Segen Gottes die Werke von Jesus Christus in dieser Welt tun. Das ist unser Job. Man kann auch eine andere Rolle einnehmen, man kann Zuschauer sein. Man kann da so gucken, was da so passiert im Stadion. Man hat eine Tröte, unten steht der Lobpreisleiter. Ich war neulich im Stadion gewesen beim VfL Wolfsburg, weil ich lebe jetzt in Gifhorn. Da muss man halt zum VfL gehen. Ich bin ja eigentlich Bremen-Fan, will ich ehrlich sagen. Jedenfalls war ich da und dann stehen da die VfL-Fans, alle grün-weiß und unten einer mit der Tröte, so der Anbetungsleiter, macht die Songs vor, alle hinterher. Es ist eine Stimmung im Stadion, alle stehen und Hände hoch. Und also, wenn ihr denkt, dass ihr richtig cool im Lobpreis wärt, geht mal in ein Fußballstadion, egal. Jedenfalls, und dann sitzen die anderen im Stadion, sehen da so die Hardcore-Fans und die anderen sitzen da, haben so 200 Euro Eintritt bezahlt, haben da so ihr schickes Buffet, gucken das halbe Spiel nicht zu, essen eigentlich mehr. Und dann gibt es dann so die guten Fans, die sitzen da und die gucken, verfolgen das Spiel, reden miteinander. Aber sie bleiben alle passiv oder sind mit anderen beschäftigt. Nur die Spieler und die Ersatzspieler sind auf diesem Feld, in diesem Spielfeld richtig inhaltlich aktiv. Werd kein Zuschauer. Es ist so einfach in der Gemeinde, die sich entwickelt, einfach die Zuschauerrolle zu nehmen. Man muss gar kein Kritiker sein oder Kommentator, sondern einfach nur da sitzen und zugucken. Gott hat uns allen so fantastische Begabungen und Talente gegeben. Der Herr der Gemeinde möchte, dass wir sie einsetzen. Und natürlich gibt es dann Wellen und Winde und Gefahren. Und es ist nicht ungefährlich, was wir machen. Aber wisst ihr was? Solange der Herr im Boot ist, geht unser Boot nicht unter. Solange Jesus Christus der Herr dieser Gemeinde ist, gibt es Zukunft. Und er sagt, er baut diese Gemeinde. So meine erste Aussage, die ich euch sagen will für die nächsten 20 Jahre, bis ich wiederkomme. Also Jesus kommt vielleicht früher wieder, aber ich komme in 20 Jahren wieder. Wo immer ihr steht, fokussiert Jesus Christus als die Mitte dieser Gemeinde. Vertraut ihm, dass er sie baut. Vertraut nicht primär Menschen, vertraut primär dem Herrn der Gemeinde, Jesus Christus. Und vertraut seinen Zusagen. Und schlagt eure Hand im Vertrauen ein. Seid nicht Kommentatoren in der Box oder Zuschauer, selbst Hardcore-Zuschauer nicht sein. Bitte kommt aufs Spielfeld. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Der Herr baut sie. Wie baut er nun die Gemeinde? Wie wirkt denn Jesus in seiner Gemeinde? Da ist jetzt die Bibelstelle richtig, da habe ich es richtig gemacht. Es wäre ein Szenenapplaus wert, naja, egal. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Im Vorfeld dieses Satzes sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht. Ich baue diese Gemeinde, ich habe alle Power und weil ich sie habe, gebe ich euch einen Auftrag. Hör mal, den Auftrag, den geben Christen sich nicht selbst. Wir können nicht da sitzen und fragen, worauf hätte ich Bock heute? Wonach steht mir der Sinn? Wir haben einen Auftrag und Christen sind Auftragnehmer und Jesus ist der Auftraggeber. Und wenn dieses Verhältnis eine Schieflage ist, kommt die Kirche von Jesus in die Schieflage. Aber stimmt dieses Verhältnis, ist ein enormes Potenzial, was sich entfalten kann. Und der Auftrag, den er gibt, ist ein Auftrag an uns. Jesus bringt uns ins Spiel. Während er alle Macht hat, während er alles ohne uns besser und einfacher könnte, will er es nicht. Ich kann mich erinnern, als wir den Umbau 1999 gemacht haben, der Würzburger Straße, da war unser Arno, der heute auch als Pastor arbeitet, der war 10 Jahre alt. Und er war so begeistert von Gemeinde, dass er sagte, Papa, ich will mithelfen. Und dann kam er, wir haben ja jeden Tag Wochen um Wochen, 3 Monate auf dieser Baustelle gearbeitet. Und meine Familie, wir lebten ja an der Würzburger Straße 17, da im ersten Stock. Und so war die Baustelle und unser Lebensort ganz dicht beieinander. Und Arno, sobald er nach der Schule zu Hause war, seine Hausaufgaben erledigt hatte, kam er runtergestürzt auf die Baustelle. Und dann wollte er uns helfen. Eigentlich hat er uns aufgehalten. Eigentlich hat er für uns die Arbeit schwieriger gemacht. Und der Typ rannte dann zwischen den Beinen rum. Und es war manchmal nicht so einfach und nicht immer ungefährlich, wie das auf Baustellen eben so ist. Und er war so glücklich. Abends war er todmüde, weil er den ganzen Tag über die Baustelle gerannt war, irgendwelchen Leuten Wasser gebracht, Werkzeuge gebracht, Material gebracht. Am Abend ist der Typ glücklich in sein Bett gefallen. Ich habe mitgebaut. Und eigentlich hätte man sachlich sagen müssen, du hast uns heute aufgehalten. Du hast uns ein paar Stunden zurückgeworfen. Du hast Leute beschäftigt mit deinen Gesprächen. Aber so habe ich nicht empfunden. Wisst ihr, wie ich empfunden habe? Ich habe empfunden, mein kleiner Kerl beginnt sich für die Kirche von Jesus Christus zu begeistern. Und er ist da. Er nimmt die gleiche Leidenschaft wie seine Eltern auf. Und er bekommt einen Traum. Gott könnte ihn gebrauchen, einmal einen Unterschied zu machen. Und Gott gebraucht ihn heute, einen Unterschied zu machen. Und das ist die Idee, die Gott hat. Wir halten ihn nicht auf. Er freut sich, wenn wir ihm zwischen den Füßen rumspringen, wenn wir bei ihm sind, wenn das, was sein Herz ist, unser Herz wird. Und er gibt uns eine Rolle, nicht die Rolle des Kommentators, nicht des Zuschauers, sondern des Mitspielers. Viele Christen, die sind so gerne Zuschauer. Sie wollen gerne auf diesen Rängen sitzen, anstatt Spieler zu werden. Aber Gottes Traum für uns ist, Spieler zu sein. Ein jeder diene mit der Gabe, die ihm gegeben ist, nach der Gnade Gottes. Das lesen wir im Neuen Testament. Aber viele Christen träumen von so einer Situation. Da steht irgendein bekannter Mensch auf der Bühne oder eine Band und da ist richtig Licht und Nebel und laut und finden das super. Und die sitzen alle da, singen vielleicht mit, aber bleiben so passiv. Das mögen Momente sein, die man erleben kann, weil die Gemeinschaft so zu erleben wirklich sehr bewegend ist. Ich mag das. Aber das ist nicht unser Spielort. Das ist ein Platz, wo wir mal auftanken, wo wir uns begegnen, wo wir feiern. Aber unser Job ist ein anderer. Auch wenn wir auf der Bühne eine Rolle haben, das ist schon okay. Aber Gott will uns nicht zu Superstars machen. Er will uns zu Investoren machen. Er möchte uns zu Menschen machen, die die Gabe, die ihnen anvertraut ist, als eine Investition begreifen in das Leben anderer. Und zwar, wenn man so diese Leute anguckt, wie hier unsere Stars, hier Stephen Furtick, der haut irgendeine Bibelstelle bei Twitter raus, so if the sun sets you free, you will be free indeed, wenn der Sohn dich frei macht, bist du wirklich frei, da kriegt er 94.000 Aufrufe. Man denkt so, wow, das ist cool. Oder Christine Kane hat auch irgend so einen kurzen Satz und 75.000 Leute finden es gut. Ich habe das auch mal getestet, ich habe da einen Tweet abgesetzt. Nach wie lang war das, einer Stunde oder so? Keiner hat das geliked. Und dann so ein Mist, habe ich gedacht. Dann hocke ich da und ich fühle mich so klein und so wertlos. Leute, wir sind da auf einer falschen Spur unterwegs. Die richtige Spur ist, dass wir diese Gesinnung in unser Leben bekommen, die bei Jesus war. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Dave Ferguson hat uns auf der Bundeskonferenz dieses Wortspiel, diesen Gedanken gegeben. Held oder Heldenmacher, Hero oder Hero Maker. Gottes Traum für unser Leben ist, dass wir alle zu Hero-Makern werden. Dass jeder von uns seine Talente und Gaben einsetzt und sie als eine Investition in das Leben eines anderen investiert. So vielen von uns geht es um uns und um unsere Karriere, um unsere Rolle, um unseren Platz, um das, dass wir gesehen und respektiert und geachtet werden. Gottes Plan für unser Leben ist aber ein anderer. Gott sagt, ich will dir Identität, Wert, Achtung, Liebe geben. Du bist teuer in meinen Augen. Nimm doch dein Leben als ein Geschenk und verschenke es an einen anderen. Denn das ist das Beispiel, das ich gegeben habe. Jesus investiert sein Leben als ein Geschenk. Ihr habt Caroline gefeiert, die nach Südamerika gegangen ist. Zu Recht. Ich weiß noch, als ich mit Caro die ersten Gespräche geführt habe über diese Missionsidee. Da fragte ich, wie ist das, wenn man da in den Amazonas geht zu diesen Stämmen? Was erwartet dich da? Was kann dir da schlimmstenfalls passieren? Wie wirst du da rumlaufen müssen? Welche Sprache sprechen die? Sind die dir freundlich gesonnen? Und Caroline war sich nicht so sicher, wie das alles werden wird, aber in ihrem Herzen überzeugt, das ist der Weg. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Pastorenbüro in der Würzburger Straße 17 saß und später gedacht hat, die Caro geht ein fettes Risiko ein. Warum macht die das? Warum gibt die ihr Leben so hin? Und ganz ehrlich, ich habe dann für mich gedacht, würde ich das machen? Und ich bin da ganz ehrlich, ich habe gedacht, boah, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre mir zu steil. Ich glaube, lieber nicht. Aber Jesus hat Caro dieses Beispiel gegeben. Er hat sein Leben investiert. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Die Kraft des christlichen Glaubens entfaltet sich in der Hingabe eines an den anderen. Die Kraft der FCG ist nicht eure Bühne, nicht eure Musik, nicht euer Gebäude. Die Kraft der FCG sind Menschen, die sich hingeben. Menschen, die ihr Leben investieren, die sagen, ich will zu einem Heldenmacher werden. Ich will eine Bühne bauen, auf der andere auftreten. Ich will ein Diener sein. Wie wird die Zukunft der FCG aussehen, wenn wir diese Dienstgesinnung leben, die der Apostel Paulus den Galatern schreibt? Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. FCG, wo geht's die nächsten 20 Jahre hin? Dient einander in Liebe. Bedient nicht die selbstsüchtigen Wünsche, und wir sind alle mega selbstsüchtig. Selbstsucht ist der Kern von Sünde. Sündig zu sein bedeutet, dass ich in der Mitte stehe. Sündig zu sein bedeutet, so ein Gruppenbild zu betrachten und zu gucken, wo stehe ich? Und komme ich gut dabei raus? Bin ich schön getroffen? Sündig zu sein bedeutet, diese Welt muss sich um mich drehen. Und ich habe ja die Gemeindeberatung in Deutschland gegründet. Wir haben hunderte von Beratungen durchgeführt, nachdem ich von Oldenburg weg war. Das Team hat über 700 Beratungen durchgeführt. Und wisst ihr, was der Hauptanlass von Gemeindeberatung in Deutschland war, in hunderten von Situationen? Menschen, die mit anderen Menschen nicht klarkamen und keiner dem anderen zunächst mal dienend das Gute unterstellen wollte, sondern dem anderen etwas Kritisches, etwas Negatives, etwas Schlechtes unterstellt hat. Und die Arbeit des Beraters war am Anfang immer ein Vertrauen zu schaffen. Der andere ist nicht dein Feind, der ist dein Bruder. Und wenn er dein Feind wäre, müsstest du ihn auch lieben. Denn Jesus sagt in der Bergpredigt, liebet eure Feinde. Und dann zersplittern Gemeinden und Leute rennen weg in die nächsten Gemeinden in der Hoffnung, dort dieser Erfahrung zu entrinnen. Aber Larry Crabb, dieser bekannte Seelsorger und Buchautor, sagt, du wirst verletzt in Gemeinschaft, aber du wirst auch nur geheilt in Gemeinschaft. Wenn du verletzt wurdest in Gemeinschaft, wird deine Heilung nur in Gemeinschaft und nicht in Isolation stattfinden. Und die Gesinnung, die die FCG für die nächsten 20 Jahre noch viel mehr entwickeln soll, der erste Thessalonicher Brief, da schreibt es der Paulus an die Christen in Griechenland, sagt, ihr seid schon so gut in der Liebe, aber werdet noch besser. Das ist unser Markenzeichen. Wichtiger, als dass ihr eure Instrumente perfekt spielt, wichtiger, als dass hier alles immer klappt, ist das, dass ihr einander liebt. Und es ist ein Wort von Gott, dass ihr einander liebt. Die Zukunft dieser Gemeinde hängt daran, ob die Liebe Gottes unser Herz immer wieder neu berührt und erfüllt. Nach Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Als Pfingstgemeinde ist unser Hauptkennzeichen nicht, dass wir verrückt durch die Gegend springen, und dass unser Herz voller Liebe ist, weil das bringt der Heilige Geist. Und dann, dass diese Liebe sich ausbreitet und durch euch in diese Stadt. Das ist der kritische Punkt der Zukunft. Und dann frage ich nicht mehr, was ist für mich drin, sondern was nutzt es meinem Bruder, meiner Schwester, dass ich da bin? Jesus sagt, er wird wirken. Jesus sagt, er wirkt durch Menschen, durch dich und durch mich. Und was wirkt denn Jesus schließlich? Dritter und letzter Punkt. Was wirkt Jesus schließlich? Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die Mission, mit der Jesus in diese Welt kommt. Suchen und retten, was verloren ist. Leute, die FCG ist kein Luxushotel. Die FCG ist eine Rettungsstation. Ihr seid kein Luxushotel, wo eure Bedürfnisse befriedigt werden. Ihr seid ein Rettungsboot, wo Schiffbrüchige und Unfallopfer hingebracht werden und Gottes Liebe, Heilung, Pflege, Fürsorge erfahren. Und dann seid ihr ein Ausbildungscamp, wo Leute miteinander ihre Gaben und Talente entdecken, die Gott ihnen geschenkt hat. Und dann seid ihr ein Basislager, das diese Stadt und diese Region auf den Kopf stellt. Das ist eure Berufung. Seid ihr einverstanden? Das ist eure Berufung. Das ist die Absicht, die Gott hat. Er will Menschen retten. Er will, dass Menschen nach Hause finden, Heimat finden, Würde finden, Wert finden, ihre Lebensbestimmung entdecken und ihre Berufung leben. Was wird in einer Gemeinde sich ändern, wenn die Liebe Gottes das bewirkt, Woche für Woche? Heiko und ich, wir sind ja in Gifhorn jetzt. Unser Job, nachdem wir hier weg waren, war, dass wir immer in Gemeinden, die irgendwie kaputt waren, hingegangen sind. Und unser Job war, das zu reparieren. Und so sind wir jetzt, wir waren also in Schorndorf, dann waren wir in Regensburg, dann in Esslingen. Und jetzt sind wir in Gifhorn gelandet. Wenn du nicht weißt, wo Gifhorn liegt, kein Problem, ich wusste es auch nicht. So, jetzt komme ich in eine Gemeinde, die zehn Jahre richtig, die war am Sterben. Die Leute hatten sich so gestritten in der Leitung. Zwei konkurrierende Gemeindeleiter hatten sich der Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt. Die Mitgliederversammlung war so entnervt, die hat beide mit unter 50% abgewählt. Und die Leute fragten sich, was wird unsere Zukunft sein? Aber Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und Jesus sagt, ich gebrauche Menschen. Eine Freundin von mir, die zum Vorstand unseres Bundes gehört, die Mara Massa, hatte diese Gemeinde begleitet und sie sagte zu mir, Lothar, du musst dahin, du musst ja aus Esslingen weg und deine nächste Station, du musst dir Gifhorn angucken. Ich sage, Gifhorn, was ist Gifhorn? Da gibt es keine Studenten, das ist keine Stadt, das ist ein Kaff, das ist auf dem Land. Was soll ich in Gifhorn? Du sollst dir die Gemeinde angucken, da ist nichts los. Ja, wieder, merkt ihr meine Selbstsucht? Ich wollte eine Gemeinde, wo ich, ne? Und Mara, meine Freundin, will mich in eine Gemeinde schicken, wo nicht viel geht. Okay, die Hannoveraner haben parallel angefragt, ob ich nicht da in die Rolle des leitenden Pastors, Nachfolger von unserem Präses, da Hannover, da in diese Gemeinde rein. Und ich hatte einen Predigttermin sonntags in Hannover, große Gemeinde, paar hundert Leute. Und samstags, weil Mara mich so genervt hat, bin ich dann dahin und saß mit den Ältesten zusammen. Und es war, wie ich es befürchtet hatte. Genau so. Es waren nette Menschen, aber da war wenig Potenzial zu entdecken. Und ich sagte mir, was will ich an diesem Ort? Und dann fahre ich auf einer Straße, die Tangente heißt, und stehe an einer Kreuzung. Und dann kommt die Offenbarung unseres Gottes. Und Gott sagt zu mir, Lothar, du wirst nicht nach Hannover gehen, du gehst nach Gifhorn. Ich schreibe meine Geschichte hier und du bist Teil dieser Geschichte. Was willst du machen, wenn Gott redet? Du musst ja gehorchen. Ansonsten ist der Rest deines Lebens recht ungemütlich, oder? So, und dann erleben wir, vor 2,5 Jahren haben wir dann begonnen, 2-3 Vierteljahren, wie Gott beginnt, seine Geschichten zu schreiben. Und da ist kein Potenzial. Meine ganzen Kollegen bundesweit fragten mich, sag mal, was hast du denn geraucht? Sag mal, wie kommst du nach Gifhorn? Was willst du denn da? Sag, du wirst sehen, Gott wird handeln. Und ganz viele Leute sagten, für diese Gemeinde gibt es keine Zukunft. Na, gucken wir mal. Und dann begann die Gemeinde sich zu entwickeln. Wir waren 80, 90 Leute, mal 100 im Gottesdienst. Ganz viele graue Köpfe, kennt ihr gar nicht sowas, ganz grau, also grauer Teppich. Ich konnte gar nicht so in die Gemeinde gucken, ich musste immer so. Und die ersten Predigten stand ich da und dachte, was machst du da? Und Gott sagte, hey, es ist so unwichtig, was du da machst, wichtig ist, was ich hier mache. Und Gott begann, seine Geschichte zu schreiben, aus vielen kleinen Geschichten. 2,5 Jahre später haben wir jetzt in vielen Gottesdiensten über 200, 250 Personen. Wir haben Woche für Woche zwischen 50 und 80 Menschen, die Gott nicht kennen und die zu uns kommen. Und dann entstehen Geschichten, die ihr auch schreiben könnt. Geschichten, die Gott mit euch schreiben will. Da ist dieser Mann David. Der kann kaum richtig Deutsch. Der kann keine Vorträge halten, weil er kaum grammatikalischen Satz geradeaus hinkriegt. Er arbeitet als Bäcker in einer Backfabrik. Aber er hat ein brennendes Herz für Jesus Christus und wünscht sich, seine Arbeitskollegen mit dem Glauben in Berührung zu bringen. Aber weil er nicht gut reden kann, aber aus Indien kommt, kann er sehr gut kochen und seine Frau, dann laden die Arbeitskollegen zum Kochen ein. Und dann gibt es eine junge Frau, die laden sie immer wieder ein. Diese junge Frau heißt Suvi. Sie laden diese junge Frau ein zum Kochen und die essen. Und Suvi kommt aus Thailand und ist die Höflichkeitskultur gewohnt. Die nimmt die Einladung an, weil man das so macht in dieser asiatischen Kultur. Isst lecker und eines Tages sagt David zu ihr, du, ich gehe in so eine Kirche, willst du bitte mal mitkommen? Und dann rein aus Höflichkeit kann sie nicht abschlagen. Kann sie es nicht, und sie kommt mit. Und wisst ihr, diese Kirche ist nun unsere Kirche. Jetzt kommt sie zu uns rein und wir sind bei weitem nicht so cool wie ihr. So, jetzt kommt sie zu uns rein und sie sagte später zu mir, Predigt fand ich nicht so gut. Wahrscheinlich habe ich gepredigt. Okay, Lobpreismusik hat sie auch nicht so vom Hocker gerissen. Sag ich, Suvi, was hat dich denn bei uns gehalten? Da sagte ich, Suvi, die Menschen, wie die mit mir umgegangen sind, wie die auf mich eingegangen sind, welche Beziehungen, die Menschen haben den Unterschied gemacht. Und dann kommt sie über Monate, kommt diese Suvi, versteht nichts von den Predigten, findet die Musik mit der Zeit besser, kommt wegen der Menschen, die liebevoll mit ihr umgehen. Hey, Time out. Das könnt ihr doch alle auch, oder? Ich meine, ihr könnt Giftzwerge sein, aber ihr könnt auch ganz liebevolle Leute sein. Hey, an der Liebe werden wir erkannt. Und diese kleine Geschichte beginnt, dass Menschen andere Menschen einfach lieb haben. Einfach freundlich, einfach höflich, einfach interessiert am anderen sind. Nicht immer über sich reden. Sondern dann an einem Tag kriegt die Suvi eine Offenbarung. Die sitzt da und sie begreift auf einmal, wer Jesus Christus ist. Und sie gibt ihr Leben Jesus Christus. Und ich sage euch, in ihrem Leben passiert eine Veränderung. Ihr ganzer Freundeskreis kriegt es mit und Tatjana ist dabei. Tatjana kriegt mit, wie Suvi sich verändert. Und Tatjana sagt, das, was du hast, will ich auch. Wie komme ich daran? Sagt, da musst du mit in die Kirche kommen. Tatjana kommt mit in die Kirche. Dann kommt sie zu uns und sagt, wie kann ich das bekommen, was Suvi auch hat? Weil ihr Leben so verändert ist. Und Tatjana gibt ihr Leben Jesus Christus. Sie wird jetzt im Dezember getauft. Und dann ist Suni dabei, die Schwester, ganz dicht, kriegt mit, wie Suvi sich verändert. Und ihr verändertes Leben spricht so stark zu Suni, dass Suni sagt, ich möchte auch Christ werden. Und vor 2-3 Wochen hat sie mit einer unserer Mitarbeiterinnen genau dieses Gebet gesprochen, ihr Leben Jesus gegeben und sich für die Taufe im Dezember angemeldet. Suvi entdeckt aber in der Gemeinde eine Begabung, von der sie vorher nichts wusste, nämlich, dass sie fotografieren kann. Sie hat ein total gutes Auge zum Fotografieren. Und sie beginnt, Bilder zu machen, geht auf unsere Facebook-Seite, da seht ihr ihre Bilder. Die macht richtig gute Bilder, die Frau. Und bildet ein Team und fängt an, andere junge Leute auf einmal einzubeziehen. Sie beginnt, ihre Berufung zu entdecken. Sie beginnt zu dienen mit dem, was Gott ihr gegeben hat. An Ostern haben wir sie getauft gehabt. Und ihre Entwicklung geht voran. Ihre Bilder gefallen mir so gut, dass ich mir dieses Bild auf mein Handy lade. So ein Bild aus unserer Gemeinde, von danach, wo wir so ein Käffchen trinken. Und dann bin ich auf einer Kunstausstellung von einer anderen verrückten Frau aus Gifhorn, die sich auch bekehrt hat in dieser Zeit. Die kennt quasi jeden in Gifhorn und auch die ganze Künstlerszene. Dann hat sie uns mitgeschleift auf so eine Kunstausstellung mit lauter verrückten Künstlern. Dann komme ich mit der Frau, die Kunst studiert hat, 74 Jahre alt, ins Gespräch. Und meine jungbekehrte Freundin, die weiß nichts anderes, als zu sagen, hey, das ist Lothar, hey, das ist Doris. Hallo Doris, hallo Lothar, sie 74, ich viel jünger. Und unsere Freundin sagt, das ist mein Pastor. Du musst unbedingt mit in die Kirche kommen. Da sagt die Kirche, oh nee, du besten Dank, nichts mit Kirche. Und wir chatten so, wir reden so ein bisschen weiter. Und dann fällt mir das Bild ein. Sag ich, Doris, darf ich dir mal zeigen, wie es bei uns in der Kirche aussieht? Dann hole ich dieses Bild von Suvi raus und zeig ihr dieses Bild. Die 74-jährige Dame, die fällt fast da hinten rum und sagt, was? Das ist Kirche? Und so beginnt Gott, Geschichten zu schreiben. Mit ganz einfachen Menschen. Wen kannst du zum Essen einladen? Welches Talent hast du, das Gott in dich hineingelegt hat? Welche Geschichte kann Gott mit dir schreiben? Die große Geschichte der FCG in den nächsten 20 Jahren ist die Summe der vielen kleinen Geschichten mit jedem Einzelnen von euch. Hey, fassen wir es zusammen. Jesus baut seine Gemeinde. Die Gemeindeleitung muss es nicht machen. Die Mitarbeiter müssen es nicht machen. Jesus baut. Lasst uns einfach unsere Rolle in dem finden, was Jesus macht. Lasst uns Leute werden, die sich von Jesus gebrauchen lassen, vor allen Dingen, um Liebe zu leben und zu dienen. Werde zu einem Hero Maker. Werde zu jemandem, der andere groß macht, der andere aufwertet, der andere stark macht. Wenn die FCG hier in Oldenburg das nicht nur in ihrem eigenen Rahmen, sondern darüber hinaus in der Nachbarschaft, in der ganzen Stadt, an den Arbeitsplätzen, wo ihr lebt, andere groß macht und Liebe lebt, entstehen Situationen, wo man Leute zum Essen einladen kann. Hey, lade Leute zum Essen ein. Und dann lade sie an einer Stelle in die Gemeinschaft der Christen, zu der du gehörst, ein. Und wer weiß, was für Geschichten geschrieben werden. Ich glaube dran, dass Jesus großartige Geschichten mit der FCG schreiben wird. Aber er schreibt sie mit Mitspielern, nicht mit Zuschauern und schon gar nicht mit Kommentatoren. Meine Frage an dich ist, bist du Kommentator oder Zuschauer oder wirst du Mitspieler? FCG Oldenburg, werdet eine fette Mannschaft, die das Triple holt, werdet Mitspieler. Jesus ist der Cheftrainer. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Applaus